Herzlich willkommen im Female Leader Stories Podcast, deinem Podcast für Karriere, Leadership und Selbstverwirklichung für Frauen. Herzlich willkommen bei Female Leader Stories in unserer Serie, die alle auf LinkedIn gefeiert haben und heiß erwartet haben, nämlich Karriere-Kryptonit-Kind. KKKK war keine Absicht, dass es zu Coach Katja passt, aber es passt einfach wunderbar zusammen. Und ich habe ganz, ganz viele Frauen eingeladen in diese Serie, die sagen, ja, Kind und Karriere, das geht zusammen. Vielleicht braucht man gewisse Voraussetzungen dafür und über die diskutieren wir auch gemeinsam mit unseren Gästinnen. Und heute möchte ich ganz herzlich Bettina Resel bei mir im Podcast begrüßen. Sie ist wirklich ein Vorbild auch für mich, wie sie ihre Karriere managt und wie sie ihre Kinder und ihre Familie dazu auch managt. Und das ist echt erstaunlich. Die Bettina ist so engagiert in der Sache. Women in Health ist so ein Thema, was sie beschäftigt und wo sie sagt, okay, ich möchte einen positiven Impact machen in der Welt und mich engagieren und trotzdem dieses erfüllte Familienleben gemeinsam genießen. Und da könnte ich mir keinen besseren Gast vorstellen als dich, Bettina, und mit dir darüber zu sprechen, vor allem auch, wie du das einfach vereinbarst. Und wir werden heute über Karriereentscheidungen auch sprechen. Wie trifft man die? Wie balanced man eigentlich auch all diese Lebensbereiche? Ja, und wie fühlt es sich auch an, einen Spitzenjob zu haben, in der Öffentlichkeit damit auch zu stehen und gleichzeitig auch privat Mama zu sein für deine Kinder? Und ich freue mich auf das Interview mit dir.
Danke vielmals, liebe Katja, und vielen Dank für diese ganz vielen Vorschusslorbeeren und das große Lob, das ich schon gekriegt habe. Danke sehr.
Absolut, Bettina. Ich glaube, du verdienst das zu 100%. Wir haben uns ja initial, wir kennen uns ja schon jetzt lange über unser Netzwerk, ja, und haben uns initial kennengelernt, auch über das Frauennetzwerk Club Alpha, wo du auch aktiv bist, eine Funktion auch übernommen hast. Ich glaube, du hast sie zwischenzeitlich dann zurückgelegt, auch für die Karriere. Und das war für mich auch so beeindruckend, weil man da gesehen hat, hey, du stehst für Dinge und du setzt dich ein für Dinge. Und ich habe mir immer gedacht, wie viele Stunden hat die Frau zur Verfügung am Tag, weil einen richtig herausfordernden Job aktuell bei Novartis als Country Head Public Affairs und Leadership Team in Austria zu sein und da super viel zu verantworten für so eine große Firma und gleichzeitig, ich glaube, 3 Kinder, right, genau, Bettina, ja, die alle noch klein waren, als du eingestiegen bist so richtig in deine Management-Karriere und dann auch noch dieses Engagement, das war für mich mindblowing, muss ich sagen, ja. Wie siehst du das, wenn du auf dein eigenes Leben blickst, nimmst du das auch so wahr oder wie geht's dir damit grundsätzlich?
Ja, für mich war immer klar, dass es kein Entweder-Oder geben wird, sondern dass für mich ist Familie sehr, sehr wichtig und dass Partnerschaft auch verbunden ist, eine Familie zu gründen. Damit war ich mir mit meinem Mann, mit dem ich mittlerweile seit 23 Jahren zusammen bin, von Anfang an einig. Wir waren ja noch sehr jung, als wir uns kennengelernt haben, aber schon damals in unseren, wir waren Anfang 20, als wir uns kennengelernt haben, schon damals war es für uns beide überhaupt keine Frage, sondern es war ganz klar, wenn wir dann auch den Schritt gehen, dass wir auch heiraten wollen, dass das bedeutet, das ist der Startschuss sozusagen für auch eine gemeinsame Familiengründung.
Und ich glaube, da ist ja schon das erste Learning drinnen, Bettina, wo du sagst, diese Transparenz auch zu haben, was will ich von meinem eigenen Leben? Und du sagst, okay, für mich ist es kein Entweder-Oder, sondern es war immer ein Und. Und ich denke, das ist so dieses, wo ein Wille, da ein Weg auch. Ja, also dann lässt sich auch alles machen, weil man ganz gezielt den Fokus auf das Und ausrichtet und nicht auf das Entweder-Oder.
Ja, und auch nicht dieses Schauen wir mal, was sich dann ergibt. Also das hat nie zu meiner Lebensphilosophie dazugehört.
Nicht klassisch österreichisch.
Nein, ich bin natürlich keine Anhängerin oder muss ich jetzt besser ausdrücken. Ich bin nicht so naiv zu glauben, dass man im Leben alles planen kann. Das funktioniert nicht. Das weiß jede und jeder, dass das nicht funktioniert. Aber was wichtig ist, ist, dass man die Richtung kennt, in die man möchte, um zu wissen, was stellt man sich vor im Leben, was soll zu welchem Zeitpunkt passieren, also in etwa, das auch einzugrenzen, was möchte man gerne in seinen 20ern erreicht haben, was möchte man gerne in seinen 30ern erreicht haben, damit man schon einen gewissen Rahmen für sich selber auch feststeckt, indem man sich bewegt. Das gibt auch Sicherheit.
Ja.
Und wenn man für sich Sicherheit durch eine gewisse Art der Planung schafft, dann geht es einem auch gut, wenn man viele Aufgaben zu bewältigen hat. Weil ich habe mich auch immer dafür entschieden oder ich habe mich sofort dafür entschieden zu sagen, ich möchte nicht auf Teilzeit gehen, ich möchte nicht in Karenz gehen, ich möchte mit den Kindern auch immer berufstätig sein. Das war auch eine gemeinsame Entscheidung, die wir in der Partnerschaft auch getroffen haben, die wir auch in der Familie getroffen haben, weil es geht ja dann auch um das Thema Kinderbetreuung und wie bewältigt man auch diese Aufgabenstellung. Und das ist anstrengend, aber wenn man eine gute Zielrichtung hat und für sich selber weiß, ja, das ist eine bewusst getroffene Entscheidung, das Leben so auszurichten, und wenn man das auch gut plant, dann fällt es um einiges leichter. Es bleibt anstrengend, aber es fällt um einiges leichter.
Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, transparent zu sagen, ja, das ganze Leben ändert sich dadurch. Ja, es ist nicht so wie, ja, ziehen wir um in eine neue Wohnung oder ähnliches, ja, was auch eine super Entscheidung ist, aber es ist ein ganz anderer Lifestyle-Change natürlich auch. Und die Kapazitäten sind einige Zeit in dieser Art und Weise gebunden mit der Familiengründung und der Kinderbetreuung. Und ich möchte aber als Karrierecoach auch nochmal unterstreichen, Bettina, was du gesagt hast. Man kann nicht immer alles planen und trotzdem ist es wichtig, sich Ziele zu setzen. Was will ich erreicht haben? Vor allem in dem genannten Jahrzehnt. Ja, also was will ich meine 20er, 30er, 40er erreicht haben, ist so viel leichter zu erreichen wie 2024, 2025, 2026, ja, weil man dem Leben auch eine gewisse Flexibilität dadurch gibt und trotzdem auf Schiene bleibt. Lustige Anekdote dazu, eine Klientin hat sich mal für ein Coaching interessiert und hat sie gesagt, na, vielleicht eher später. Und dann hat sie einen Monat vor ihrem 40. Geburtstag hat sie gesagt, ich habe mir an meinem 30. Geburtstag vorgenommen, dass ich zu meinem 40. Geburtstag meine erste Leadership-Position habe. Jetzt war er die soweit, Katja. Ja, und dann haben sie gesagt, ja, passt, let's go. Und haben dann das tatsächlich wirklich geschafft für sie. Aber das ist halt auch die Magic von so langfristigen Zielen. Man behält sie ja dann doch am Schirm und tut auch was dafür, dass sie dann erreicht werden.
Ja, also es fällt nichts vom Himmel. Manchmal hat man Glück, dass man zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist. Ich durfte das auch erleben in meiner Karriere, aber man muss dem Glück schon auch zum Glück verhelfen. Also das, dass man dann an diesen Positionen gerade steht, an diesen Weggabelungen gerade steht, wenn jemand vorbeikommt und sagt, ich nehme dich jetzt mit in eine Führungsverantwortung oder ich nehme dich mit in eine ganz spannende, tolle Position, wenn du das möchtest, das kann man schon steuern. Also wenn man daran interessiert ist, dass man gewisse Karrierestufen in seinem Leben auch erreicht, muss man schon etwas dafür tun. Man wird nicht gefragt, also es wartet niemand auf einen.
Ja,
man muss da schon aktiv darauf hinarbeiten. Und wichtig ist eben dabei, dass man seine Umgebung auch immer gut im Blick hält. Das, gerade wenn man Familie hat, ist man sehr, sehr stark gebunden. Du hast das ja auch schon gesagt. Kapazitäten werden dann dadurch natürlich eingeschränkt, weil man die Verantwortung für das Leben von jungen, kleinen Menschen übernommen hat und übernimmt und sie bis zum Erwachsenwerden sehr, sehr eng begleitet. In unterschiedlicher Form. Also während sich das am Anfang auf die Grundbedürfnisse beschränkt und dadurch auch enorm anstrengend ist, körperlich anstrengend ist, weil man Tag und Nacht da sein muss, verändert sich das im Laufe der Zeit, aber Kapazitäten bleiben gebunden. Und wenn man dann aber trotzdem versuchen möchte, in seiner Branche auch bekannt zu sein, ein gutes Netzwerk zu haben, sich einen Namen zu machen, muss man hier besonders gut planen. Also ich komme wieder auf die Planung zurück, weil dieses Netzwerken, wie wir das ja alle kennen und es wird immer wieder strapaziert, ein gutes Netzwerk zu haben.
Und wie wir uns kennengelernt haben.
Genau, das bedingt einfach auch ein Zeitinvestment. Also da muss man sich dann schon auch die Zeit nehmen, um ein Netzwerk aufbauen zu können, das belastbar ist, um dann eben so wie das Beispiel, das du gerade gezeichnet hast von deiner Klientin, wenn man dann bereit ist, den nächsten Schritt zu gehen, dass man dann auch weiß, wo ruft man an, wen fragt man, wen kann man kontaktieren. Und das ist einfach wesentlich, dass man das nicht aus den Augen verliert, nebst natürlich auch der Kompetenz, die man sich dann in seinem Beruf auch aufbauen muss, parallel dazu. Also ja. Nur das Netzwerken alleine hilft in den seltensten Fällen.
Dann wird also man auch entlarvt an irgendeiner Stelle.
An irgendeiner Stelle wird man entlarvt, ganz richtig, ja, da hast du recht.
Du hast es jetzt schon gesagt, ja, das nicht aus den Augen zu verlieren, ja, was passiert um mich herum, was passiert in meinem Umfeld, was passiert in meiner Branche, sozusagen up to date zu bleiben, dir mit einer Sichtbarkeit auch was zu tun und Zeitinvestment, ja. Was ist dein persönlicher Zugang gewesen, das auch aufzubauen und konstant da dran zu bleiben? Wo hast du gesagt, okay, das nehme ich mit, das nicht, und wie priorisierst du da vielleicht auch?
Also ich habe zu Beginn meiner Karriere, und das war noch während meiner Studienzeit beziehungsweise auch schon davor, habe ich für mich schon erkannt, dass einfach es wichtig ist, dass man viele Menschen kennt. Und über die Zeit habe ich dann erst verstanden, dass es nicht nur wichtig ist, dass man viele Menschen kennt, sondern dass man die richtigen Menschen kennt. Es ist jetzt keine Rocket Science, wo jetzt jeder sagen wird, aha, habe ich noch nie gehört.
Ja, genau.
Aber ich habe es erst lernen müssen. Also das war jetzt nichts, was mir zum einen in die Wiege gelegt worden wäre oder was mir jemand gesagt hätte. Damals hatte ich aber eben auch noch die Zeit, um unendlich viel Zeit, Ressource auch darin zu investieren, dass ich viele Menschen kennengelernt habe. Und je weniger Zeit ich dann dafür hatte, ins Netzwerken zu stecken, umso mehr ist mir klar geworden, ich muss auf die Quantität auch achten, dieses Netzwerks. Ich muss nicht auf jeden Branchen-Event gehen. Auf die Qualität, ja, Entschuldigung. Ich muss nicht auf jeden Branchen-Event, also jeder Branche, ich muss nicht in jede Branche hineinlaufen und dort hineinschnuppern, sondern ich muss mir überlegen, was interessiert mich denn wirklich?
Ja,
Und wo sehe ich mich dann auch beruflich? Und welche Netzwerke möchte ich ausbauen? Und so ist das natürlich dann immer, hat sich dann immer weiterhin verdichtet. Dann mit der Zeit habe ich dann auch für mich gelernt, die Netzwerkveranstaltungen so auch auszuwählen, wo ich gewusst habe, dort treffe ich auch wirklich Menschen, mit denen ich dann weiter vorankommen kann.
Und den Punkt also möchte ich unbedingt betonen, Bettina, weil so ein großer Glaubenssatz ist von vielen Frauen. Ich kann doch nicht zum Netzwerken gehen und was haben wollen von meinem Netzwerk, ja. Und gleichzeitig darf ich dazu sagen, ja, Netzwerken ist so ein Long Game, ja. Also man investiert in eine Beziehung und macht vielleicht in 2-3 Jahren mal sozusagen einen Favor, den man fragt von der Person und ruft mal an und sagt, hey, kannst du mir hier und da helfen, ja. Und davor investiert man rein, ja. Aber wer nicht gezielt ein Netzwerk aufbaut und auch mit einem Plan, so wie du sagst, das ist die Person oder der Personenkreis, wo ich bekannt werden möchte, dort möchte ich sein bei den Entscheidern, Entscheiderinnen, bei den Meinungsmacherinnen, dann wirst du auch nicht in diesen Kreis kommen, weil üblicherweise steht die Tür nicht weit offen, sondern die ist schon nur ein Spalt offen und man braucht schon Schritte, um dort reinzukommen. Und das erfordert Planung, das erfordert Präsenz, genau, etc. Ja? Und das kann ich nur nochmal unterstreichen, das ist nicht irgendwie egoistisch, ein Netzwerk mit einem Plan dahinter aufzubauen, sondern du trägst ja auch wesentlich was bei. Und ich glaube, das ist ganz wichtig.
Ja, das ist ganz richtig. Also das, man muss sich zum einen, wie ich vorher schon gesagt habe, überlegen, in welches Netzwerk möchte man investieren. Man muss auch nicht überall Mitglied werden. Das ist auch eine Annahme, die viele haben, aber das ist gar nicht notwendig. Und ein Netzwerk bedeutet nicht immer, dass das institutionalisiert ist. Man kann auch sich ein sehr, sehr großes Netzwerk aufbauen, das nicht formalisiert ist. Mhm. Du hast erwähnt, ich bin im Club Alpha. Ja, das ist ein Netzwerk. Da weiß ich auch, welches Mindset haben die Menschen dort, die sich dort treffen, und welches Ziel verfolgen diese Menschen, maßgeblich eben Frauen, weil der Club Alpha ja ein Frauennetzwerk ist. Was ist das Ziel? Was ist unser gemeinsames Ziel? Das ist die Gleichstellung der Frauen. Das ist die politische Bildung von Frauen. Das ist unser Ziel im Club Alpha. Aber gleichzeitig habe ich ein sehr, sehr großes Netzwerk, das maßgeblich beruflich für mich da ist und wo ich auch hinein investiere. Das ist nicht institutionalisiert oder formalisiert, sondern das ergibt sich einfach aus dem beruflichen Umfeld, dass man eben bei Branchenveranstaltungen und bei beruflichen Fortbildungsveranstaltungen dann eben auch Kolleginnen und Kollegen aus der Branche trifft und die man dann auch mitnimmt in sein Netzwerk. Mhm. Und vielleicht auch noch ein Punkt zum Thema, auch wie kann ich das planen? Weil so wie du das sagst, dass es dir berichtet wird, wie kann ich von einem Netzwerk etwas profitieren, höre ich auch oft die Frage, na, woher soll ich denn die Zeit nehmen fürs Netzwerk?
Exakt, das ist immer wieder bei der Vereinbarkeit.
Genau. Ja. Und da muss ich dann immer ganz klar sagen, und das sage ich auch heute, das ist eine Frage der Prioritäten. Mhm. Und da muss man für sich dann einfach sich selber die Frage stellen, was ist einem wichtiger? Möchte man mehr Zeit für Freizeit haben? Oder möchte man sich beruflich weiterentwickeln? Und wenn man viel mehr Freizeit haben möchte, dann darf man aber auch nicht der Annahme erliegen, man wird es beruflich sehr, sehr weit bringen. Vielleicht gibt es Beispiele, die es schaffen, dass sie sagen, ja, sie können trotzdem 5-mal in der Woche sich ausschließlich mit ihren Freunden und mit ihrer Familie treffen. Und dann,
ich kenne keine Klientin von mir.
Und dann geht man trotzdem die Karriereleiter nach oben, so wie du sagst, mir sind diese Menschen auch noch nicht untergekommen. Deswegen muss man wirklich klar priorisieren und muss sagen, okay, dann kann ich halt vielleicht manche Dinge in meiner Freizeit nicht weiterverfolgen und muss da ein wenig auch zurückschrauben, weil alles geht sich nicht aus. Das ist nicht möglich. Und wichtig, damit es einem gut geht, weil am Ende des Tages geht es ja nicht nur darum, dass man beruflich vorankommt, sondern dass man insgesamt sich wohlfühlt mit dem Leben, das man führt. Und deswegen sage ich, muss man sich überlegen, was ist einem wirklich wichtig für den Lebensabschnitt, in dem man gerade drinnen ist, aber auch für den nächsten Lebensabschnitt, der da kommt. Irgendwann sind die Kinder auch aus dem Haus. Und dann ist die Frage, wenn sie dich nicht mehr so dringend brauchen und wenn du nicht mehr so gebunden bist mit deinen Kapazitäten, was willst du auch dann erreicht haben? Weil wenn man dann einmal so Anfang oder Mitte 50 ist, je nachdem, wann man begonnen hat mit der Familienplanung, wenn man dann beruflich durchstarten möchte, es gibt Beispiele, selbstverständlich, die es dann auch noch super geschafft haben, abzuheben, aber die meisten sind dann eigentlich schon am Zenit. Ja. Und das ist jetzt dann schwierig.
Man kann mit 50 den nächsten Step gehen und vielleicht dann noch einen, sage ich. Und gleichzeitig fehlt dann irgendwann halt die Zeit, auch die Erfahrungen in diesen Stufen zu sammeln. Weil es gibt nicht diesen Shortcut von, du steigst ein in die erste Führungsposition und morgen bist Vorständin. Den Shortcut gibt es nicht, außer du hast es geerbt. Ja, also das eventuell, aber das wird wahrscheinlich die wenigsten hier betreffen, vor allem die diesen Podcast hören. Die haben diese Sorge dann nicht mehr. Und diesen Shortcut gibt es eben nicht. Und deswegen auch ganz wichtig zu sagen, ja, was will ich bis dorthin schon erreicht haben, damit ich dann nochmal mehr durchstarten kann, vielleicht mit meinen eigenen Prioritäten, mit meinem eigenen Unternehmen dann oder ähnliches, ja, was auch viel Kapazitäten bindet und Aufmerksamkeit dann. Und ich stelle mir das so vor, wie du das beschreibst, auch Bettina, als hätte man so ein Dreieck. Ja, vielleicht kennt man diese Memes noch von früher. An jedem Dreieck gibt es eine Position, nämlich Karriere, Kinder oder / Familie und Freizeit oder Me-Time, ja. Choose two. Ja, es geht immer nur zwei Dinge davon gleichzeitig und nicht alle drei gleichzeitig, ja.
Wenn man ich glaube schon, dass du alle drei gleichzeitig machen kannst.
Auf einem gewissen Niveau wahrscheinlich, sage ich mal. Aber
verzichten, zum Beispiel, ja. Auf Me-Time zu verzichten ist das schlechteste Idee, die man haben kann. Hm. Also vor allem, wenn man glücklich sein Leben bestreiten möchte. Und auch, du kommst auch beruflich irgendwann nicht mehr vorwärts, wenn du auf dich vergessen hast.
Das ja, geht einfach nicht. Gar deswegen muss Kapazitäten man, hast du. Ja.
Genau. Und deswegen braucht es diese Me-Time sehr wohl. Mhm. Also da, auf sich zu vergessen. Ich habe da dieses schöne Bild, das ich immer habe, wenn ich das Gefühl habe, jetzt geht es dann bald nicht mehr, dann erinnere ich mich immer ans Flugzeug. Mhm. Wenn du ins Flugzeug einsteigst, das allererste, ja, was dir gesagt wird, ist die Sicherheitsunterweisung, die du bekommst. Und da gibt es dann die Aussage, eben bei Druckabfall in der Kabine kommt die Sauerstoffmaske und du setzt sie bitte zuerst selber auf und dann erst deinen Kindern oder den Mitreisenden und Personen, denen man helfen muss. Weil wenn dir die Luft weggeblieben ist, kannst du niemandem
keinem geholfen.
Und deswegen ist diese Me-Time, wie du sie nennst, sehr, sehr wichtig, weil es geht jedem die Luft aus. Ich kenne niemanden, der sich komplett hinten angestellt hat, sein ganzes Leben lang und damit glücklich geworden ist.
Ja.
Sollte es diese Personen geben, lasse ich mich gerne Lügen strafen. aber mein absolutes Plädoyer, diese Me-Time fix einzuplanen im Kalender, vor allem wenn man sehr straff sich organisieren muss, dann braucht es auch diesen Outlook-Kalendereintrag, wie auch immer man den dann auch nennen mag und was auch immer man in dieser Zeit macht, was einem wichtig ist, das muss man einplanen. Genauso auch, und zu dieser Me-Time braucht es zusätzlich auch die Partnerzeit. Weil wir bestehen ja nicht nur daraus, in einer gewissen Lebensphase, dass wir Mama sind oder Papa. Mhm. Sondern wenn man eben das Glück hat, dass man in einer funktionierenden Partnerschaft Kinder großziehen kann, dann und das auch weiterhin möchte, dass die Partnerschaft funktioniert, dann braucht es auch diese Auszeiten für die Partner, für das Ehepaar, für das Partnerpaar, denn sonst klappt es auch nicht. Man nimmt ja immer alles mit. Wenn es einem beruflich nicht gut geht, nimmt man das mit nach Hause, in die Beziehung, das nimmt man in die Familie mit und umgekehrt genauso. Deswegen muss man hier sehr stark auch auf diese Beziehungshygiene schauen. Und Beziehungen haben wir einfach auch sehr, auf sehr vielen Ebenen.
Also das kann ich nur bestätigen. Sogar ich und mein Ehemann planen jetzt auch schon jede Woche Couple Time ein. Ansonsten geht sie einfach unter in Projects und Freizeitstress und Unternehmensstress und so weiter. Und selbst wenn man dann sagt, okay, das steht jede Woche fix im Kalender und dass man es dann auch wirklich tut und diese Accountability hat. Und gerade diese Accountability finde ich gerade in der Me-Time schwieriger. Ja? Also ich habe auch Phasen, wo es super stressig ist, wenn ich durchgetaktet bin mit Terminen. Ja? Und dann die Verpflichtung und das Commitment zu dir selber zu haben, zu sagen, das ist ein Termin, der ist genauso wichtig, wie wenn ich wenn ein Bundespräsidenten treffen wird, genauso wichtig ist der Termin und ich halte ihn ein. Ja, und ich mache alles rundherum and I make it happen. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung, die eigene Kapazität, den eigenen Energiestatus so wichtig zu nehmen. Und ich glaube, da hast du schon ein super Plädoyer dafür gehalten, Bettina, dass das genauso wichtig ist. Ja. Und ich kann das nur unterstreichen, genau aus dem Grund bin ich dieses Jahr so viel entspannter in meiner Unternehmer-Journey als letztes Jahr, weil ich letztes Jahr echt jede Woche quasi 60, 70 Stunden gearbeitet habe und die Woche gesagt habe, also dieses Jahr no more, ja, ich arbeite maximal 50 Stunden und that's it. Und weil ansonsten bleibt mir keine Zeit mehr für Freizeit, für mich. Ja. Mhm. Und das war super wichtig für mich.
Sehr gut, gute Erkenntnis.
Ja, habe ich auch erst 30 werden müssen, um die Erkenntnis zu haben, oder 31, um die Erkenntnis zu haben.
Ja, vieles kommt dann auch mit diesen Jahrzehntesprüngen. Ja. Ja, also das ist vielleicht, ich weiß auch nicht, woran es liegt, aber wenn man dann 30 wird, wenn man 40 wird, man sieht irgendwie anders aufs Leben zurück, es sind so einschneidende Erlebnisse. Es wird ja meistens auch viel größer gefeiert als jeder andere.
Viel mehr Reflexion.
Auch. Genau, das ist genau der Punkt. Da nimmt man sich endlich auch Zeit für Reflexion, die man sich halt vielleicht beim 33. Geburtstag nicht genommen hätte, weil ist ja nur der 33. Geburtstag.
Ja.
Also vielleicht ist es auch gut, das ist jetzt für mich auch ein Learning aus unserem Gespräch, diese Reflexionszeiten auch in die Me-Time mit einzubauen.
Ja, total.
Also damit man nicht immer älter werden muss, um klüger zu werden.
Ja, es stimmt. Ja. Man kann auch zwischendurch klüger werden, muss nur das Jahrzehnt warten. Ja. Also ich liebe da halt den Prozess des Journalings und das ist für mich total stabilisierend, wenn ich emotional aufgewühlt bin in die eine oder andere Richtung. Stift raus und es ist wurscht, was ich da schreibe und wie ich da schreibe, aber da schreibe ich alles von meiner Seele und es ist einfach so befreiend und reinigend und immer am Ende steht immer eine coole Erkenntnis, ja, weil das ist sozusagen irgendwann, selbst wenn du tief in der Emotion drin bist, kickt irgendwann mein eigenes Coach-Ich, glaube ich, und sagt so, aber so kannst du jetzt nicht hier weiter Opfer spielen und jammern, sondern okay, was ist die Erkenntnis daraus und was willst du tun, um es zu verändern? Und ich glaube, das ist aus den ganzen Interviews, die ich jetzt auch schon gehört habe zum Thema Kind und Karriere, es ist immer wenn du sagst, okay, ich will es anders, dann gibt es immer irgendwie einen Weg, das zu schaffen, ja, indem man sich Unterstützung holt, etc. Und gerade jetzt haben wir viel eben über Kapazitäten gesprochen. Bettina, wie hast du dich an dieser Journey unterstützen lassen auch? Oder wie habt ihr gemeinsam gemacht?
Also den Großteil des Weges sind wir bis dato, mein Mann und ich, alleine gegangen, haben relativ wenig Fremdbetreuung uns hier hereingeholt, weil wir die Kinder und alle ihre Aktivitäten einfach auch logistisch so geplant haben, dass wir das in einfacher Nähe auch haben. Und somit, also wir haben den Kindergarten zum Beispiel, als wir noch in den Kindergarten gegangen sind, der war auf der Hausrückseite. Die Schulen sind in 5 Minuten Gehnähe. Den Kindergarten und auch die Schulen, die wir ausgewählt haben, die bieten so ein tolles Nachmittagsprogramm auch an, beziehungsweise die Volksschule ist eine Ganztagsschule. Und das nimmt schon sehr, sehr viel ab. Aber bei all diesen Aktivitäten, die man privat plant, darf man auch den Arbeitgeber, die Arbeitgeberin nie vergessen. Und somit habe ich mit dem ersten Kind, mit der ersten Schwangerschaft, sofort auch meinen Arbeitgeber und auch meinen Mann, seinen Arbeitgeber mit hereingeholt. Und wir haben uns dann einfach jeweils, als erstes setzt man sich immer mit seinem Vorgesetzten zusammen, mit seiner Vorgesetzten und bespricht mal, oder so in unserem Fall war das eben so. Wir haben besprochen, wie wollen wir das angehen. Mein Mann ist in Karenz gegangen, ich bin nicht in Karenz gegangen, ich wollte gleich wieder zurückkehren an den Arbeitsplatz, habe aber auch immer voll gestillt und habe diese Dinge einfach auf Augenhöhe besprochen mit meiner Vorgesetzten, dann mit der Personalabteilung, auch im Team. Solche Dinge muss man auch im Team absprechen und auch immer mein Mann. Also wir haben das nicht so gesagt, das ist jetzt meine Aufgabe, weil ich trage das Kind aus und mit der Erzeugung ist die Sache für meinen Mann erledigt, sondern wir haben es immer partnerschaftlich geplant und auch partnerschaftlich mit dem Arbeitgeber und der Arbeitgeberin, um auch fair zu sein für alle Seiten. Und meine Erfahrung ist eine sehr, sehr positive, obwohl ich von meinen Arbeitgebern relativ viel verlangt habe, also das Zurückkehren mit Kind an den Arbeitsplatz, damals in einer Zeit, wo Homeoffice maximal einen Tag in der Woche möglich war, als ich mein erstes Kind bekommen habe.
Wie hast du das dann logistisch gemacht? Hast du das Baby mitgenommen ins Büro oder warst du dann wirklich im Homeoffice?
Sowohl als auch. Also maßgeblich im Homeoffice, aber auch mit Kind im Office. Und immer einfach so getimt, dass also immer die Schlafenszeit angepasst, sodass eben die Team-Meetings, die Meetings, die Kunden-Meetings in der Zeit stattgefunden haben, wenn die Kinder geschlafen haben. Also ich habe immer nur jeweils natürlich das Kleinste mitgebracht, um das vielleicht klarzustellen. Also immer, es ging immer um diese ersten 6 Monate. Die ersten 2 Monate ist man vom Mutterschutz her, darf man ja ohne dies nicht arbeiten. Das heißt also die Zeit vom zweiten Lebensmonat bis zum 6. Lebensmonat in etwa, weil dann werden sie ein bisschen mobiler und dann schlafen sie auch nicht mehr so viel und dann wird es ein bisschen schwieriger in der Abwicklung und auch in der Logistik. Aber die ersten 6 Lebensmonate waren relativ einfach zu organisieren, weil da beschränkt sich eben das Leben auf also von seinem Baby auf Schlafen, Füttern, Wickeln, Kuscheln. Und ich habe immer meine Kinder am Bauch getragen. Also deswegen waren sie auch relativ ruhig auch immer, weil sie haben mich immer gespürt.
Sind immer
verbunden. Mich aufs Kreuz, da auch ganz praktische Dinge mitzugeben. Also Masseurinnen etc. haben immer sehr gut mit mir dadurch verdient. aber so war es einfach auch möglich, dass ich mit den Kindern auch immer gearbeitet habe. Und auch am Anfang, wir hatten einen Tagesvater, wo wir auch relativ einfach hier auch die Betreuung am Anfang machen konnten, noch in einem sehr kleinen, geschützten Umfeld. Und dann mit einem Jahr sind sie in den Kindergarten gekommen. Und auch die Arbeitszeiten habe ich einfach auch sehr fair abgesprochen. Und dann bei meinem dritten Kind Zum Beispiel haben wir vereinbart, ich komme jeden Tag um 6 Uhr in der Früh. Das heißt, mein Mann hat in der Früh die Kinderversorgung gemacht. Dafür bin ich um 15 Uhr weg und ich nehme am Nachmittag keinen einzigen Termin an und habe mich dann halt später wieder hingesetzt und habe dann noch meine E-Mails abgearbeitet. Das sind ja dann keine Meetings mehr. Aber das war eben eine Entscheidung, die ich zuerst mit meinem Vorgesetzter damals besprochen habe und dann auch im Team, dass wir gemeinsam als Team auch besprochen haben. Genauso wie wir im Team besprochen haben, wie machen wir denn das dann mit dem Stillen am Arbeitsplatz? Also abseits natürlich jetzt von allem, was man arbeitsrechtlich da auch besprechen muss, natürlich mit dem Arbeitgeber, aber auch ist es für das Team in Ordnung, dass man sich in einem Team-Meeting, dass man drinnen sitzt mit Baby und stillt. Die einen finden das super, ja. Und dann gibt's aber auch Menschen, die finden das nicht so super.
Und wie bist du dann umgegangen einfach mit diesen Reaktionen? Weil ich glaube, das würden sich super viele Mütter wünschen, dass das so integriert werden kann. Ja? Und einerseits, glaube ich, ist interessant dieser Aspekt, hey, wie baut man so viel Personal Power auch auf beim Arbeitgeber, solche Dinge auch zu fordern, ja. Und andererseits auch diese Gespräche so transparent zu führen und auch zu schauen, wie gehe ich um mit den Menschen, die es vielleicht nicht so toll finden.
Ja, also ich hatte im Team, hatte ich immer volle Unterstützung. Mhm. Weil wir halt auch wirklich viel gesprochen haben und die Kommunikation gut gepasst hat. Für Menschen, die dann ein bisschen weiter weg sind, die zwar deine Kollegen und Kolleginnen im Büro sind, aber mit denen du nicht unmittelbar und immer zusammenarbeitest, die haben dann halt ihre Meinung dazu. Und dabei habe ich es auch belassen. Es ist ihre Meinung, ich muss nicht alles kommentieren, ich muss auch nicht alles nehmen. Ja. Ja, also man kriegt da schon sehr viel Feedback, um das man erstens nicht gefragt hat und das zweitens kein Feedback ist, sondern eine Bewertung.
Ja.
Und das ist schwierig, so etwas nicht zu nehmen. Ist mir am Anfang auch nicht schwer gefallen. Das geht persönlich sehr, sehr nahe. Also mir ist es sehr, sehr nahe gegangen, was ich da so zu hören bekommen habe. Aber irgendwann habe ich für mich entschieden, ich nehme das nicht mehr an. Es ist deren Meinung, deren Sicht auf vielleicht auch mein Leben. Das steht ihnen nicht zu.
Ja. Es ist deswegen hauptsächlich eine Selbstaussage.
Ja, und ich habe einfach für mich entschieden, also auch dieses Bild für mich zu haben, ich nehme das nicht und ich schiebe das weg. Ja, dieser Kreis hier gehört mir und da kommt das nicht mehr herein.
Ungefähr so, wie wenn der Postler anläutet und sagt, ich habe ein Paket für den Nachbarn, wollen Sie es annehmen? Du so, na. Und der Nachbar ist der Kollege, soll er lieber selber annehmen, ja, nicht du selber. Gehört auch mal dazu, zu sagen, okay, na, kein Platz für diese Bewertung, weil eh schon Herausforderungen genug, so das jetzt so zu vereinbaren, mit sich selber, mit dem eigenen Anspruch auch zu vereinen, weil wenn ich mir das anhöre, Stillen und Netzwerken und Job und Weiterentwicklung und Beziehung und Partnerschaft, das sind sehr viele Erwartungen natürlich auch an dich selber, ja. Und da reichen die eigenen Erwartungen, da braucht man nicht noch die Erwartungen der anderen auch nochmal dazu nehmen, ja.
Ja, also habe ich auch erst über die Jahre verstanden, dass es nicht darum geht, die Erwartungen der anderen zu erfüllen, sondern mir im Klaren zu sein, was erwarte ich mir von meinem Leben und wie erfülle ich denn diese Erwartungen. Und habe ich auch da die richtigen Erwartungen? Habe mich selbstverständlich auch in den Situationen wiedergefunden, wo meine Erwartungshaltung an mich selbst viel zu hoch war.
Ja.
Und da dann eben auch davon Abschied zu nehmen, zu sagen, das sind Dinge, die wären schön, wenn sie funktionieren. Die funktionieren vielleicht im Film, wenn man ins Kino geht und sich das anschaut. Das funktioniert vielleicht in glossy Hochglanzmagazinen. Aber unser Leben ist halt weder ein Film, da, wo man eine Szene 20 Mal drehen kann oder öfter. Und es ist, unser Leben ist halt auch nicht ein Hochglanzmagazin, sondern unser Leben ist manchmal Hochglanz, ist manchmal traumhaft schön und kann halt genauso auch ein Pumpy Ride sein. Da gehört alles hinein. Und diese Erwartungen muss man einfach auch an die Rahmenbedingungen, die man hat, auch anpassen.
Ja, total. Also von diesem Perfektionismus auch Abschied zu nehmen, irgendwie, dass das zu Hause ausschaut wie bei einer Instagram-Mom, die dafür bezahlt bekommt, dass es auf dem Bild so ausschaut. Ich glaube, ist ganz wichtig, gerade für eben junge Mütter, die sozusagen ein bisschen zugeschwemmt werden, auch von diesem Idealbild im Internet, das man dann halt auch sieht. Und ich kenne kaum, sage ich mal, solche Idealvorstellungen, die dann auch Karriere in der Art und Weise, wie wir es jetzt besprechen in dem Podcast, auch machen, ja. Und dieses, man muss sich dann, glaube ich, fokussieren, was ist der Outcome? Und du hast ja gesagt, was will ich von meinem Leben? Und das ist ergebnisorientiert und nicht prozessorientiert in der Art und Weise, dass ich sage, okay, mein Kind muss jeden Tag das und das essen, weil sonst wird es fettleibig oder was auch immer für Vorstellungen man haben kann, ja. Sondern auch wirklich zu sagen, hey, worum geht es mir wirklich in der Kindererziehung? Was will ich erreichen? Was für Menschen will ich da großziehen, ja? Und that's a big picture. Und wenn Kinder sind, glaube ich, auch robust in der Hinsicht, man darf auch mal einen Fehler machen und irgendwas anders machen oder nicht ideal machen nach Lehrbuch und sie werden trotzdem gut geraten und ansonsten haben sie halt ihr eigenes Package, was sie dann bearbeiten dürfen wir auch alle. Ja. Und das ist okay.
Ja, ob meine Kinder gut geraten, das kann ich erst in vielen Jahren beurteilen oder werden auch sie mir mitteilen, ob sie das gut gefunden haben. Aber was wichtig ist, ja, wir machen alle Fehler, wir machen auch als Eltern Fehler und dass wir mit den Kindern das auch besprechen. Also wir pflegen eine sehr, sehr offene Kommunikation und es machen nicht nur die Kinder Fehler, sondern es machen auch wir Erwachsene, die das oft besser wissen müssten, auch wir machen Fehler. Weil wir eben keine Roboter sind. Und wenn man nach einem schwierigen Tag im Büro nach Hause geht, schaffen es vielleicht manche, dass sie dann den Schalter umlegen, sagen, das lasse ich jetzt alles im Büro und ich gehe jetzt super happy, fröhlich nach Hause. Ich schaffe es nicht. Also wenn ich einen schwierigen Tag im Büro habe, dann nehme ich den auch leider mit nach Hause. Aber ich kann halt, das ist kein Backup, das kann man nirgends abstellen. Ja. Und dann wird das zu Hause auch thematisiert. Wir pflegen unsere Rituale zu haben, also was es immer gibt, ist das gemeinsame Frühstück und das gemeinsame Abendessen. Und dabei haben wir dann einfach auch die Zeit, Dinge zu besprechen. Und da hat alles Platz. Und da erzählen die Kinder aus der Schule von ihren Freunden, genauso wie mein Mann und ich eben auch aus dem Büroalltag erzählen und was uns einfach auch so beschäftigt. Und diese Kommunikation, die ist einfach ungemein wichtig. Und Kommunikation auf Augenhöhe ist nicht nur im Büro wichtig, mit seinen Kolleginnen und Kollegen zu haben. Auch im Freundeskreis wird man das merken, dass eine Beziehung mit Freunden auch nur dann funktioniert, wenn man sich auf Augenhöhe begegnet. Und genauso ist es dann auch mit den eigenen Kindern. Natürlich jetzt muss man das auch wieder ein bisschen relativieren.
Altersbezogen.
Also mit anderthalbjährigen Kindern ein schwieriges Bürothema zu besprechen, ist vielleicht, vielleicht ist es möglich.
Vielleicht, ja, wenn man schon Telepathie kann oder so, dann spürt man zumindest die emotionale Connection. Ich glaube, das kann jedes Kind auch schon wahrnehmen, wenn es klein ist, ist die Mama gerade traurig oder wie geht's ihr?
Genau. Ja.
Und,
also diese Gefühle, das schaffen sie schon zu verstehen.
Warum es so ist, ich glaube, dann ist ganz wichtig, sicherzustellen, dass es nichts mit ihnen zu tun hat, ja, sondern mit was anderem, dass sie das einordnen können. Und der Rest ist eigentlich auch dann schon wurscht, weil das ist das Einzige, was sie jetzt interessiert. Liebt mir die Mama eh noch oder ist sie wegen mir traurig?
Also
das definitiv.
Genau.
Um jetzt so den Shift auch nochmal zu machen, wir haben gesagt, Entscheidungen in der Karriere auch treffen. Wie hast du die Familie auch für dich einbezogen in Karriereentscheidungen? Und was ich häufig wahrnehme, gerade bei Frauen, die noch keine Kinder haben, ist so diese Frage, wie wird mich die Familie und die Kinderplanung impacten in meiner Karriere? Wird Motherhood Penalty, ist uns ein Begriff im Sinne von, wird es abgestraft werden in meiner Karriere, dass ich Kinder habe? Und wie gehst du damit um und wie bist du in der Vergangenheit umgegangen?
Also die Frage habe ich mir überhaupt nicht gestellt. Also da kann ich nur auf den Anfang zurückkommen. Für mich war klar, Familie ist kein Entweder-Oder, das wird es auf jeden Fall geben. Genauso war für mich klar, dass ich nicht aufhören werde zu arbeiten und dass ich beides machen werde. Und dadurch, dass mir das immer so klar war, war es dann für mich nur eine Frage, wie kann ich das dann so organisieren, dass beides möglich ist. Und da muss man eben dann auch alle mit einbeziehen. Und da ist es eben dann auch gut, dass man ein robustes Netzwerk auch mit dem Arbeitgeber hat. Das heißt, dass man auch in der Firma gut vernetzt ist, dass man ein gutes Verhältnis zu nicht nur in seinem unmittelbaren Team hat, sondern dass man auch so seine Peers in anderen Abteilungen hat, weil man braucht ja dann auch für in so einem Fall auch gute Unterstützer im weiteren Umfeld. Und das sollte man immer gut auch pflegen. Das heißt auch nicht darauf vergessen, dass man, wenn man in die Firma geht, und das ist ja wurscht, wie groß die Firma ist. Also man hat dann immer so einen kleinen Kreis, mit dem man immer zusammen ist, weil man halt beruflich da sehr, sehr stark Überschneidungspunkte hat und Berührungspunkte hat. Und dann gibt es die, die weiter weg sind. Aber auch auf die sollte man nicht vergessen, damit, wenn man eben dann Unterstützung benötigt, man etwas Breiteres auf ein breiteres Package zurückblicken kann. Und somit habe ich auch nie karrieremäßig Einschnitte gehabt. Also ganz im Gegenteil. Also mit jedem Kind ist eigentlich die nächste Karrierestufe dazugekommen. Man muss es halt nur wollen, dass man so viel Kraft und Energie dann da auch hineinsteckt. Mhm. Bedeutet selbstverständlich, dass man wenig schläft, weil man muss einfach, die Kinder brauchen ihre Zeit. Aber wenn man dann eben auch eine Führungsposition übernimmt, dann braucht man dort auch Zeit. Und wenn dann die Personalführung dazu kommt, wenn man dann eben eine Führungsverantwortung mit Personalverantwortung übernimmt, da kommt dann noch mehr, also da saugen dann noch mehr von deiner Zeit. Und dann muss man halt einfach straff organisieren. Das, und für mich war auch nie eine Frage, in Teilzeit zu gehen, weil ich das rundherum immer gesehen habe, alle Teilzeitkräfte, aber der Großteil arbeitet Vollzeit für eine Teilzeitbezahlung. Und das war für mich nie eine Option. Deswegen habe ich auch immer gesagt, ich steige nicht aus, weil wenn du auch eben, das wissen wahrscheinlich auch viele aus eigener Erfahrung, wenn du mit Kind dann dich entscheidest, zu Hause zu bleiben für eine gewisse Zeit, es wird sehr, sehr schwierig, wieder einzusteigen. Und dann auch eine erfüllende Tätigkeit wieder zu bekommen im Unternehmen. Viele wechseln dann auch, weil sie sagen, in der eigenen Firma geht's jetzt nicht mehr weiter.
Ja. Es ist häufig dann so ein Bruch in der Wahrnehmung in vielen Unternehmenskulturen, ja. Und deswegen wechseln dann auch viele in eine neue, weil sie sagen, okay, da kann ich irgendwie neu einsteigen mit einem neuen Image auch. Und gerade das Thema Wiedereinstieg ist eigentlich ein riesiges Potenzialthema auch für Unternehmen. Wie hole ich mir diese Arbeitskraft näher auch wieder ran? Und Teilzeit und Führung, ja, habe ich mit der Katharina Miller auch in einem Podcast-Interview davor schon besprochen, funktioniert. Ja, es gibt ja auch Shared Leadership-Modelle auch mittlerweile schon, dass man es anders abbilden kann. Und gleichzeitig so Spitzenpositionen, Top-Management-Positionen, Country-Leadership-Teams etc. Da ist die Erwartungshaltung halt häufig Vollzeit und darüber hinaus. Ja, und dessen muss man sich bewusst sein. Und wenn man jetzt 3x2 Jahre in Karenz wäre, ja, bei 3 Kindern, geht sie das allein zeittechnisch dann häufig nicht mehr aus, dass ich auf dem Niveau bin, dann auch schon in dieser Zeit. Ja. Und das ist dann der Trade-off. Ja. Und ich glaube, je rationaler man auch an das rangeht und sagt, okay, wo will ich hin, was will ich erreichen, was will ich in dem Bereich, wie können wir es vereinbaren und wie können beide das gemeinsam vereinbaren, dann wird's easier.
Ja, man muss da auch, das sind wir wieder bei den Erwartungshaltungen, man muss da schon auch seine eigene Erwartungshaltung an die Realität anpassen. Also es gibt Führungspositionen, die in Teilzeit ausgeübt werden können, weil die Unternehmen sich darauf einlassen, weil die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen eine gute Gesprächsbasis auch haben, gute Kommunikation, wie man das Ganze dann auch organisieren und planen kann. Aber es ist noch immer eine Minderheit, die Führung in Teilzeit übernehmen kann. Und es hängt dann auch sehr, sehr stark an den Strukturen. Also ich arbeite bei Novartis. Novartis ist ein weltweiter tätiger Konzern. Und wir haben ein relativ straffes Korsett, was jetzt die Möglichkeiten anlangt. Wir sind sehr flexibel, was Arbeitszeiten und Arbeitsort anlangt. Hier bietet das Unternehmen, hier bietet der Konzern sehr viele Möglichkeiten. Das ist im Vergleich vielleicht mit einem KMU, ein mittelständisches, österreichisches, vielleicht familiengeführtes Unternehmen, hat er diese Flexibilität vielleicht nicht. Also in meiner Wahrnehmung sind wir hier im Vergleich viel, viel flexibler. Er öffnet dann auch, gerade wenn man Betreuungsverpflichtungen hat, viel mehr Möglichkeiten. Auf der anderen Seite gibt es halt dann auch Einschränkungen, was so Stundenmodelle anlangt. So wie es die Pharmazeutinnen und Pharmazeuten zum Beispiel haben, die da gibt es die Möglichkeit von Prozentanteilen einer Vollzeittätigkeit, die man weiter dann führen kann, wo man auch nicht wirklich unter Anführungszeichen aussteigen muss, sondern kann im Beruf bleiben. Das gibt es halt in einem Konzern nicht. Mhm. Und wenn man eine Leitungsfunktion übernehmen möchte, passiert das in den wenigsten Fällen aus einer Teilzeitposition heraus. Und das sind die Dinge, die kann man jetzt nicht gut finden und unfair finden, aber zu einem gewissen Maß muss man dann pragmatisch auch sein. Weil man kann nicht jeden Lebensbereich revolutionieren und schon gar nicht in einer Situation, wo man Verantwortung für andere trägt, wo es nicht nur um einen selber geht. Und da rate ich schon immer auch dazu, Erwartungshaltungen anzupassen und vor allem sich auch einmal in die Schuhe des anderen zu stellen. Also deswegen auch diese klare Kommunikation mit dem Arbeitgeber gemeinsam, was möchte man denn jetzt erreichen? Na, klar mit dem Arbeitgeber zu besprechen, ich bin jetzt schwanger im Hausnummer 4. Monat, ich stelle mir das so und so vor, wie können wir das machen? Das gibt einfach Planbarkeit auf beiden Seiten.
Es ist lösungsorientiert, ja, das so, genau. So anzugehen. Ja. Ja. Ich glaube, was wichtig ist zu wissen in der Hinsicht, nicht jede, also meistens hat man ja ein Team, eine Abteilung einmal in einer Struktur. Man kann sie nicht beliebig brechen in Unterbereiche, sodass es dann verantwortbar ist. So, ja. Du hast Pharmazeuten genannt, ich kenne das Gleiche als Regionalverkaufsleiterin, was easy, ja. Also entweder ich habe als Vollzeit-Regionalverkaufsleiterin 5, 6 Filialen oder ich habe als Teilzeit-Regionalverkaufsleiterin 3 Filialen, 2 Filialen, je nachdem wie herausfordernd sie sind. Ich kann es relativ schön runterbrechen, den Aufwand, den Zeitaufwand. Und natürlich ist ein bisschen was zum Vereinbaren, auch mit der Vertretung etc. Aber es ist sehr viel einfacher, wie wenn du sagst, ah, dieses Topic, dieses Thema, das gibt's einmal und so groß ist dieses Team und das braucht die und die Kapazitäten, dann kann man es nur mehr über eine Shared Leadership Position oder ähnliches lösen, dass dieses Thema mit den Kapazitäten abgebildet ist. Ja,
ja und man kann natürlich schon auch mit neuen Ideen auf eine Personalabteilung zum Beispiel zukommen. Das heißt, wenn es halt in meiner Struktur noch keine Shared Leadership Modelle gibt, kann man natürlich versuchen, auch mit einer Personalabteilung da ein erstes Best Practice zu schaffen.
Ein Pilotprojekt.
Ja, das dann hoffentlich auch zu einem Best Practice wird, um dann auch in die Struktur übergehen zu können. Und da muss man halt dann einfach für sich überlegen, wie viel ist man gewillt, eben jetzt vorher von Revolution gesprochen, aber wie viel Neues möchte man auch in die eigene Struktur mit hineinbringen und wie bereit ist der Arbeitgeber auch dazu. Und manchmal wird vieles hineininterpretiert. Also erlebt das immer wieder im Gespräch. Ich bin auch seit 20 Jahren Mentorin. Und wenn ich dann junge Frauen frage, warum beteiligt sich denn dein Mann nicht, dein Partner nicht an der Kinderbetreuung? Und da stellt sich leider oft heraus, dass man das Thema einfach nicht angesprochen hat in der Beziehung.
Aus Angst vor der Konfrontation oder vor der Wahrheit, sag ich mal.
Weiß ich nicht, ob es eine Angst ist oder einfach eine gesellschaftliche Annahme. Das ist jetzt meine Aufgabe, damit habe ich klarzukommen und ich muss das alleine tragen. Weil das ist einfach so. Und im Leben ist nichts einfach so. Sondern wir haben es schon selber in der Hand, die Rahmenbedingungen in unserem, wie es so schön heißt, Circle of Influence, in unserem eigenen Einflussbereich. Da können wir selber entscheiden, da können wir wirken. Und den muss man nutzen. Und mit seinem Partner oder mit seiner Partnerin ein Gespräch zu führen, wie man Kinderbetreuung organisieren möchte, wie man sich das Arbeiten dann auch vorstellt, das ist nun mal im eigenen Einflussbereich. und mit dem Arbeitgeber, der Arbeitgeberin darüber zu sprechen, wie man sich das auch vorstellt, dass man berufstätig sein kann und Kinder betreut, das ist auch etwas, das kann man selber in die Hand nehmen. Und diese Annahmen von vornherein anzunehmen, ach, mit der Personalabteilung brauche ich das nicht zu besprechen, weil da habe ich gehört, das haben schon andere versucht und die sind damit gescheitert.
Ja, exakt, super. Ja. Dieses auf Hörensagen etwas aufzubauen, ist nie übertragbar, auch auf die eigene Situation. Man soll es immer probieren. Ja. Also ich habe erst letztens über die Gehaltsverhandlungen was mit einer Klientin gesprochen. Ja, habe ich gefragt, naja, gibt es Ausnahmen zu dem, was du gehört hast? Ja, schon. Okay, cool. Dann ist es also möglich. There is a possibility. Ja. Und das finde ich immer so gut, wenn ich einfach auch Frauen interview wie dich, Bettina. Okay, es gibt Ausnahmen zu der Regel. Es gibt Ausnahmen zu dem, wie du es vielleicht beim Aufwachsen gesehen hast. Und es gibt andere Leute, an denen man sich orientieren kann und sich einfach Tipps mitnehmen kann. Und dann sieht man eh, was passt zu mir, was passt zu meiner Erwartung, zu meinen Werten und wie kann ich das übertragen. Aus deiner Sicht, Bettina, was ist ein Tipp, den du einerseits Müttern, aber auch vielleicht Frauen, die Mütter werden möchten in der Zukunft, mitgeben?
Also mitgeben möchte ich auf jeden Fall, das Leben in die eigene Hand zu nehmen. Selbstbestimmung beginnt damit, dass man eben sich auch aktiv um alles kümmert. Und da gehört es auch dazu, dass man Themen anspricht, wenn sie einen vielleicht noch gar nicht betreffen. Vielleicht auch noch einmal ein Beispiel aus meiner eigenen Partnerschaft. Also wir haben schon relativ früh damit begonnen, uns mit den wichtigsten Pflöcken für unser gemeinsames Leben auseinanderzusetzen und haben einfach schon bevor wir geheiratet haben, uns darüber unterhalten, wie viele Kinder wollen wir haben. Wie stellen wir uns das dann auch vor? Wer kümmert sich zu welchem Anteil um die Kinderbetreuung? Mhm. Was wir damals noch nicht gewusst haben, ist, dass wir beide berufstätig sein werden, vollberufstätig sein werden und die Kinder auch mitnehmen sozusagen und das nicht separieren. Das hat sich dann eben genauso entwickelt, weil wir ja dann auch gereift sind. Und sich man entwickelt sich halt einfach weiter. Aber dadurch, dass diese Pflöcke schon eingeschlagen waren, mussten wir jetzt nicht von Anfang an, anfangen, uns grundsätzlich damit auseinanderzusetzen, sondern wir haben dann damit fortgesetzt, was wir einfach schon einmal besprochen hatten. Und deswegen ist das für mich ein ganz zentraler Advice, wenn man so möchte, nehmt euer Leben so früh als möglich selber in die Hand, stellt die Fragen eurer Umgebung, kommuniziert mit allen auf Augenhöhe und hört auf andere zu hören, als ob das Leben nur so wäre, wie es die anderen berichten. Ja. Man muss reflektieren, man muss für sich selber herausfinden, wie man das Leben haben möchte und man darf sich nicht beeindrucken lassen. Viele Menschen oder sagen wir manche Menschen, ich möchte jetzt hier nicht zu verallgemeinern, manche Menschen gaukeln einem schon vor, es geht alles ohne irgendeine Anstrengung. Man muss ohne sich Abstriche. Furchtbar anstrengen. Ja, muss sich furchtbar anstrengen. Ja. Unser Lebensmodell, das wir gewählt haben, mein Mann und ich, ist enorm anstrengend. Trotzdem ist es für uns das Richtige. Weil wir daran viel Freude haben. Es macht vielleicht nicht immer Spaß, aber es ist Erfüllung für uns und es ist Freude für uns. Und es bedeutet für uns auch, dass wir beruflich erfolgreich sein können, weil wir unser Lebensmodell so gewählt haben und als Partnerschaft, wir haben eine erfolgreiche Partnerschaft jetzt mit 23 Jahren und auch unsere Kinder geben uns immer unmittelbar Feedback, ob man die mir gut macht oder nicht. Mittlerweile sind sie alt genug, dass sie das gut artikulieren können. Und das ist einfach das Wichtigste. Hat man die Erfüllung für sich gefunden? Wie möchte man Erfüllung erleben? Wie möchte man sein Leben gestalten? Das hat man selber in der Hand. Und die großen Systemflöcke außenrum, und die kann man auch geschmeidig herumfahren, sage ich. Man muss sich nicht immer aufhalten lassen von diesen Roadblocks. Manche kann man dann auch mit einem Slalom umschiffen. Dauert vielleicht manchmal ein bisschen länger, aber ist vielleicht dann doch effizienter und effektiver, als gegen diesen Roadblock immer wieder anzukämpfen.
Und ich glaube, das ist das Wichtige, den Widerstand aufzugeben und zu sagen, ja, okay, die Struktur ist vielleicht so gut, wir leben in dem Arbeitsmarkt, in der traditionelleren österreichischen Umgebung, sage ich mal, zu dem Thema Familien und Vereinbarkeit. Und dann kann man trotzdem den eigenen Weg darin finden, in dieser Art und Weise.
Ja, also da kann ich nur noch Werbung machen, ganz zum Schluss, wenn du mir das noch erlaubst. Ich arbeite hier bei Novartis in einem Umfeld, wo ich absolut unterstützt werde mit allem, was ich so mitbringe. Ob das jetzt mein Drang ist, mich weiterbilden zu wollen, mein Drang ist, weiterhin beruflich erfolgreich sein zu wollen, bis hin, dass ich einfach auch mein Familien- und mein Privatleben hier auch gut arrangieren kann mit meiner Berufstätigkeit. Und das ist einfach auch zentral. Man muss sich schon auch seinen Arbeitgeber versuchen, so auszuwählen, wie er zu einem passt. Und wenn man einfach draufkommt, das wird da nichts. Die Unternehmenskultur unterstützt mich nicht in dem, was ich mir vom Leben erwarte, dann durchaus auch mutig sein und den Schritt hinauswagen, bevor man unglücklich wird.
Ja, genau, bevor man unglücklich wird, weil sonst beschwert man sich sein Leben lang nur und ist trotzdem nicht happy. Das ist ganz, ganz wichtig, ja.
Und ich glaube, dann wird man auch krank und das ist kein gutes Lebensziel.
Nein, überhaupt nicht. Und ich glaube, das initial fängt immer damit an, sich mit dem eigenen Leben zu beschäftigen, mit dem eigenen Ich, mit was will ich, was sind meine Erwartungen, weil erst dann kann ich klar kommunizieren zum Partner, zu meinem Surrounding, zu meinem Umfeld, zu meinen Kollegen, zum Arbeitgeber. Und dann wird so vieles möglich. Ja, also die meisten Menschen in unserem Leben sind uns gut gesonnen und wollen uns unterstützen, glücklich zu werden. Ja, also würde kaum jemand eine böse Absicht unterstellen. Und das ist aber nur möglich, wenn wir es kommunizieren. Und ich glaube, das braucht die Klarheit. Und da lade ich alle ein, diese Klarheit und diese Me-Time dann auch zu nehmen, zum Geburtstag zum Beispiel, um sowas zu reflektieren, zum Jahresbeginn, um sowas zu reflektieren. Das lädt einfach auch ein, solche Zeitpunkte. Ist ja übrigens auch statistisch bewiesen, dass an solchen Zeitpunkten die Vorsätze besser halten, wie wenn du es einfach an irgendeinem Tag des Jahres festlegen würdest. Ja? Also solche Momente, die prägsam sind.
Ja, die merkt man sich ja auch.
Die merkt man sich.
Ein klaren Anfang und ein klares Ende.
Exakt.
Wo man dann die Benchmark legen kann.
Von dem her werde ich immer gleich in ein paar Wochen, habe ich Geburtstag vornehmen, eine gescheite Reflexion nochmal zu machen. Mache ich sowieso ganze Zeit als Coach. Ja, ist eh nicht anders möglich. Aber trotzdem sich einfach auch die Zeit dann zu nehmen, die großen Lebensfragen anzugehen. Und wenn du das jetzt gerade hörst und dir sagst, ja, das ist eine gute Idee, dann nimm jetzt dein Handy und deinen Kalender und trag dir einen Termin ein. Weil ansonsten passiert es nicht. Ja, das kann man aus Erfahrung, glaube ich, sagen.
Ja, dem stimme ich 100% zu.
Herzlichen Dank, Bettina, für deine Weisheiten und für die Erzählung, wie du es gemacht hast und wie du Vereinbarkeit lebst mit deinem herausfordernden Job und in voller Erfüllung. Das war total schön zu hören. Und vielen Dank für dein Wiederkommen in den Female Leader Stories Podcast.
Vielen herzlichen Dank für die nochmalige Einladung, dass ich nochmal habe kommen dürfen, liebe Katja. Und ich freue mich schon auf viele weitere Gespräche, auch jederzeit gerne offline. Muss nicht immer ein Podcast sein.
Danke dir.
Unsere Kai beantwortet dir 24/7 jede deiner Karrierefragen. Die erste deutschsprachige AI-Career-Coach ist jederzeit für dich da und du kannst sie monatlich ab nur 49 Euro nutzen. Damit möchte ich Karrierecoaching für jede Frau möglich machen und das ohne dein Bankkonto zu belasten. Unsere Kai hat 12 verschiedene Spezialisierungen und begleitet dich wirklich in jeder Situation, sei es beim CV-Updaten, in der Gehaltsverhandlung, beim Konfliktklären oder aber auch eine E-Mail an deine Kollegen formulieren, die so richtig Power hat. Du kannst sie kostenlos 7 Tage lang testen über den Link in den Shownotes oder coachkatja.com/Kai. Unsere Kai freut sich schon auf dich und begleitet dich auch abends auf deiner Couch oder hier beim Podcast hören. Wenn du eine Frage hast, just ask Kai.